HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Monsieur Maznev nous raconte qu'il sodomise des petites filles de 14 ans, 15 ans.
Herr Maznev erzählt uns, dass er Mädchen von 14, 15 Jahren penetriert und dass diese Mädchen verrückt nach ihm sind. Er lockt sie mit seinem literarischen Ruf. Aber wir wissen nicht, wie diese 14, 15-Jährigen, die nicht nur verführt, sondern auch missbraucht worden sind, sich hinterher fühlen.
Ich hatte natürlich ein starkes Unrechtsbewusstsein und so bin ich zu Gerold Becker gegangen, dem Schulleiter. Und ja, was hat er gemacht? Er hat mir was von den alten Griechen erzählt.
Wir entschuldigen uns bei den Opfern sexuellen Missbrauchs, die sich durch die grünen Debatten der 80er Jahre in ihrem Schmerz und ihrem Leid verhöhnt fühlen.
Die Pädophilie-Diskussion beginnt längst bevor es überhaupt die Grünen beginnt. So etwa kann man sagen, ab Mitte der 60er Jahre. Und wenn man das Thema macht, ist es eine Geschichte des Linksliberalismus in Deutschland.
Ich glaube, es gab ein paar Jahre, da hat man ein großes Paket geschnürt, um zu rechtfertigen, dass die Pädophilie in einem literarischen und intellektuellen Milieu toleriert wird. Es gab Leute wie Simone de Beauvoir, Sartre und auch andere, die sagten, dass die Kinder freiwillig zu den Erwachsenen kommen.
Wir müssen uns als Gesellschaft eingestehen, Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, das sind keine kleinen Einzelfälle, sondern es ist, das muss man so sagen, ein Massenphänomen.
Sie war 13, er 50. Sie ist Vanessa Springora, 47 Jahre alt, Programmchefin eines Verlagshauses in Paris. Er, der einst hymnisch gefeierte Schriftsteller Gabriel Maznev, heute 84 Jahre alt. Springora erzählt in ihrem gerade erschienenen und schon ausverkauften Buch mit dem Titel »Die Einwilligung«, wie der Schriftsteller sie Ende der 80er Jahre zu seiner Liebhaberin machte, zu einem zustimmenden Opfer. Und Maznev machte damals seine pädophilen Obsessionen zur Basis seines literarischen Erfolgs. Kaum jemand störte sich daran. Das intellektuelle Milieu schaute weg, obwohl es sich eindeutig um eine Straftat handelt. So wie im Missbrauchsskandal in Lüchte. Zwei Männer hatten über mehrere Jahre Kinder und Jugendliche in mehreren hundert Fällen auf dem Campingplatz sexuell missbraucht und ihre Taten teilweise gefilmt. Die Opfer wurden allein gelassen. Das, was ihnen angetan wurde, kann kein Gericht, kein Schuldspruch wieder ungeschehen machen. Und die Pädophilen selbst? Wie lebt es sich mit dieser verbotenen Liebe? Wie schützen sie sich und die Kinder vor einer Zuneigung, die auch zur Straftat werden kann? Sie war 13. Er 50, Liebe zwischen Einwilligung und Gewalt. So haben wir den Tag heute überschrieben und wir beginnen mit Vanessa Springora. Sie war die Auserwählte eines wesentlich älteren Mannes. Auserwählt aus der Masse, so hatte sie sich gut gefühlt. Wie ein Junkie sei sie gewesen, hungrig nach Liebe. Und erst nach und nach begriff sie, dass sie offenbar einem Serientäter zum Opfer gefallen war. Marius Galla stellt sie uns vor.
Vanessa Springora ist heute 47 Jahre alt. Sie ist Herausgeberin unter anderem für den renommierten Verlag Edition Juillard. Sie ist beruflich erfolgreich und steht mitten im literarischen Leben. Mit ihrem Buch Le Consentement, das Einverständnis, hat sie ihrer Biografie eine Wende gegeben. In zahlreichen Interviews stand sie ab Januar Rede und Antwort. Ihr französischer Wikipedia-Eintrag dreht sich fast ausschließlich um dieses Buch. Sie ist über literarische Zirkel hinaus bekannt geworden als Autorin eines Buches über sexuellen Missbrauch. Warum diese Wende?
La véritable raison, je pense que c'est aussi le fait d'être devenue moi-même mère et d'avoir.
Lange Zeit war das alles auch für mich sehr schwer zu verstehen. Der Grund für dieses Buch war auch, dass ich irgendwann selbst Mutter geworden war und mit den Jahren über diese besondere Zeit nachdachte, über die Zeit zwischen Jugend und Erwachsensein und die besondere Verletzlichkeit in dieser Zeit. Und in meinem Fall kam dann natürlich noch die literarische Ausbeutung durch Gabriel Maznev hinzu.
De structure psychique auquel on a affaire.
Der unmittelbare Anlass für ihr Buch war die Verleihung des renommierten Literaturpreises Prix Renaudot 2013 an Gabriel Maznev. Wieso kann ein Autor, der in seinen Büchern offen über gelebte erotische Beziehungen zu Minderjährigen, zu Mädchen wie Jungen schreibt, weiterhin angesehen und preiswürdig sein? Wieso gehen alle einfach darüber hinweg? Vanessa Springora spricht in Interviews auch darüber, dass Maznev keine Ausnahme ist und dass es ihr wichtig war, diese Spielregeln innerhalb des Literaturbetriebs zu ändern. So hat sie sich auch sehr genau überlegt, in welcher Form sie ihre Geschichte erzählen will.
En tout cas, c'était important pour moi effectivement de faire rentrer dans le champ littéraire la voix.
Für mich war es sehr wichtig, eine neue Perspektive in die Literatur einzuführen. Das Motiv selbst ist ja durchaus bekannt, durch Wladimir Nabokovs Lolita und andere. Aber was bislang fehlte, war die Perspektive des jungen Mädchens. Ich wollte dieser Geschichte deshalb eine Wende geben und sie in der ersten Person erzählen. Aus der Sicht eines Mädchens, das zum Opfer wurde.
Ihr Ton ist dabei nicht der einer schreienden moralischen Anklage. Sie stellt schon fest, dass Matzneffs Treiben pathologisch ist, dass der berühmte Autor seinen literarischen Ruhm schamlos ausgenutzt hat und ohne Rücksichten oder Skrupel vorgegangen ist. Auch die konkreten Umstände, die heimlichen Treffen in Hotelzimmern, die Warnungen der Mutter, Matzneff sei ein bekannter Pädophiler. Vanessa Springora liefert eine umfassende Geschichte. Aber vor allem will sie eben ihre Geschichte erzählen, die eines jungen 14-jährigen Mädchens, das sich fast 2 Jahre lang auf eine Affäre mit einem 50-Jährigen eingelassen hat. Sie will verstehen, wie es möglich war.
Ich war sehr einsam in dieser Zeit. Ich habe viel gelesen. Die Literatur war damals sehr wichtig für mich. Und er war ein sehr bekannter Autor in den 80er Jahren. Porträts von ihm standen regelmäßig in den Zeitungen. Ich habe auch gute Erinnerungen an diese Zeit. Durch ihn war es mir möglich, auch viele wunderbare Begegnungen mit bekannten Autoren zu haben. Aber es war eben auch die eine sehr schlechte dabei. Ich war literarisch sehr interessiert und er war eine faszinierende Figur.
Sie ging mit zu literarischen Empfängen. Sie war bei Interviews zugegen und sah zu, wie die Scheinwerfer des literarischen Ruhms ihren viel älteren Liebhaber erleuchteten. Sie gehörte zur Entourage einer Berühmtheit und verstand damals nicht, dass Matzneff diesen Ruhm zur Jagd auf Minderjährige nutzte. Einen Jäger, ein Raubtier nennt sie ihn heute, eines, das die Öffentlichkeit nicht scheut, denn Matzneff hat aus seiner Neigung nie ein Geheimnis gemacht. So ist ihr Buch nicht nur gegen den einen Schuldigen, sondern gegen die verbreitete und weithin gebilligte Jagdkultur in der Literaturszene Frankreichs geschrieben.
Der Jäger, das Raubtier, Gabriel Matzneff, seine Werke stets ein Bekenntnis zur pädophilen Obsession. Im Detail beschreibt er darin, wie er 11-jährigen Jungen und jungfräulichen Mädchen dabei hilft, ihre eigene Sexualität zu entdecken. Und alle dulden es, kein Anstoß nirgendwo. Ein Literat, dekoriert mit vielen Preisen. Birgit Spielmann hat sich in seine Geschichte hineingearbeitet.
Gabriel Matzneff ist 84 Jahre alt, ein gepflegter älterer Herr mit äußerst höflichen Umgangsformen und einer manchmal etwas gespreizt wirkenden Sprache. In Neuilly geboren, studiert er in Paris Literatur und Philosophie und beginnt als Journalist zu arbeiten. Er stilisiert sich als Dandy, der gute Anzüge und exquisites Essen liebt. Ab den 60er Jahren erscheinen neben seinen journalistischen Arbeiten Tagebuchaufzeichnungen, Romane, Gedichte, Erzählungen und Essays, darunter einer mit dem Titel »Die unter 16-Jährigen«. Matzneff beschreibt in vielen seiner Texte, wie er sich von Minderjährigen, Jungen und Mädchen, sexuell angezogen fühlt, sie verführt, mit ihnen Sex hat, darunter auch 11- und 12-Jährige. Das führt er, darauf angesprochen, 1990 auch in Apostroph, der angesehensten Literatursendung Frankreichs, aus.
Es gibt Liebesbeziehungen, die auf gegenseitiger Verführung beruhen. Ich bin das Gegenteil eines Machos, der Zwang anwendet. Es gab Mädchen, die durchaus alt genug für solche Beziehungen waren. Sie sind einem Mann begegnet, der kein hässliches Monster war, einigermaßen gebildet, gut erzogen, sehr freundlich und der sie vielleicht sehr glücklich gemacht hat.
Die einzige, die den Ausführungen von Matzneff vehement widerspricht, ist die kanadische Kritikerin und Essayistin Denise Bombardier. Monsieur Matzneff erzählt uns, dass er 14-, 15-jährige Mädchen penetriert hat, dass sie verrückt nach ihm waren. Wir wissen, dass kleine Mädchen verrückt nach einem Mann mit einer gewissen literarischen Aura sein können. Man weiß, dass alte Männer kleine Mädchen gerne mit Bonbons anlocken. Bei Monsieur Matzneff war es sein Ansehen, sein Ruf. Aber was wir nicht wissen, ist, wie diese jungen Mädchen damit fertig wurden, dass sie nicht nur verführt wurden, sondern dass sie auch einen Machtmissbrauch erlitten haben. Gabriel Matzneff reagiert gekränkt. Auf einmal möchte er die Qualität seiner Texte losgelöst von seinen realen Erfahrungen gelesen wissen. Der Rest der Runde schweigt, lacht alles weg. Der Verleger von Matzneff, der berühmte Schriftsteller Philippe Solers, bezeichnet wenig später Bombardier wegen ihrer Kritik öffentlich als schlecht gevögelte Schlampe. Geschadet hat Gabriel Matzneff sein Fernsehauftritt nicht. Alle wussten von Anfang an Bescheid. Er bekommt weiterhin Aufträge von den Tageszeitungen, vom Fernsehen, staatliche Unterstützung und sogar noch Auszeichnungen. Darunter den angesehenen Renaudot-Literaturpreis. Das alles hat sich seit dem Buch von Vanessa Springora, die darin beschreibt, wie er sie als junges Mädchen verführte, geändert. Die meisten seiner Verlage haben die Zusammenarbeit mit Gabriel Matzneff aufgekündigt. Die Justiz ermittelt gegen ihn wegen Vergewaltigung Minderjähriger. Matzneff versteht die Welt nicht mehr. Springoras Buch sei bösartig, geschrieben, um ihm zu schaden. Es erzähle nichts von der heißen, strahlenden Liebe zwischen ihnen.
Und ein Satz von ihm klingt besonders in diesen Tagen nach. Springora negiere die große Liebe ihrer Jugend. Die Staatsanwaltschaft in Frankreich sieht das ein bisschen anders. Sie ermittelt gegen den mittlerweile 84-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger. Springora selbst hat keine Anklage erhoben. Nadja Pantel, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Paris. Wird Gabriel Matzneff nun zum Pädophilen der Nation? Oder verzeiht man ihm, das freigeistige Frankreich, seine Taten im Sinne, lass dem alten Mann mal seine Ruhe?
Weder noch, würde ich sagen. Also was das Verzeihen oder lass dem alten Mann mal seine Ruhe betrifft, gehen viele auf Distanz. Also zum einen der Verlag Gallimard hat die Tagebücher im Programm genommen, die Tagebücher von Matzneff. Das Kulturministerium hat jetzt dieses Seniorenstipendium, nenne ich das mal, was Matzneff als Autor noch bekommen hat, ausgesetzt. Und auch einige von denen, die sich 2013 noch dafür eingesetzt haben, dass er wieder mit einem Literaturpreis ausgezeichnet wird, finden jetzt auch, dass das nicht so eine gute Idee war. Aber gleichzeitig ist er auch nicht der Pädophile der Nation. Ich finde, dass es eigentlich eine ziemlich differenzierte Debatte ist, die hier gerade abläuft. Und das, würde ich sagen, hat man diesem Buch von Springora zu verdanken. Weil auch diese Frage, ne, warum hat sie so lange gebraucht, das alles öffentlich zu machen, wenn man das Buch liest, dann hat es auch deshalb so lange gedauert, weil diese Frau Jahrzehnte darüber nachgedacht hat und über sich selbst nachgedacht hat, über die Zeit nachgedacht hat, in der das damals passiert ist. Also das ist jetzt kein Racheschuss, den sie da abfeuert, in Teilen sicherlich, aber es ist einfach eine sehr klare Analyse dessen, was ihr da passiert ist. Und wenn man sowas so klug aufschreibt, dann führt es halt auch zu klügeren Debatten, würde ich sagen.
In Gesprächen über ihr Buch klagt ja Vanessa Springora offenbar weniger den alten Liebhaber an, sondern, Zitat, die Verlogenheit all derer, die Bescheid wussten und die schwiegen. Und das waren eine ganze Menge, unter anderem auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir und eben andere. Was hat den Boden eigentlich dafür bereitet, dass dieser Missbrauch als Liebesgeschichte durchging und eben unwidersprochen und akzeptiert wurde?
Ja, ich glaube, das war vieles. Man muss gar nicht unbedingt bis zu öffentlichen Intellektuellen gehen, sondern ja auch allein die Mutter von Springora, die als erstes zwar sagt, was willst du mit dem Päderast, so, aber dann irgendwie doch toleriert das oder das vielleicht sogar ganz beruhigend findet, dass ihre Tochter irgendwie nach der Schule abgeholt wird von einem Erwachsenen. Also das ist natürlich völlig, völlig gestört, aber das ist bei der Mutter zum Beispiel so eine Mischung, so wie das Springora jetzt selbst beschreibt, eine Mischung aus so einem 1968, 18 Jahre alt gewesen und total beeindruckt von dieser selbstdeklarierten Freigeistigkeit und sich nicht trauen. Also ne, Hauptsache man verbietet nichts und jedes Verbot ist an sich schon mal falsch. Genau, und wenn man weiter über diesen Zeitgeist nachdenken möchte, ich habe das selbst nicht erlebt und man kann das nur nachlesen, voller Befremden, dass diese sexuelle Befreiung eben auf Kinder ausgeweitet werden sollte. Und es gibt diese Aufrufe zur Entkriminalisierung von Pädophilie, weil das war auch damals schon ein Straftatbestand, aber wo sich linke öffentliche Intellektuelle, darunter auch Sartre und de Beauvoir, dafür eingesetzt haben, dass das eben erlaubt ist, mit Kindern Sex zu haben, weil das Kind ansonsten gefangen ist in der spießigen Kleinfamilie, die dem Kind die sexuelle Entfaltung verweigert. Das sozusagen zum Großsetting. Und ja, dann auch, ich finde, das macht Springora sehr klug, dass, also warum geht es auch als Liebesgeschichte durch? Auch, weil sie es selbst als Liebesgeschichte empfunden hat. Das macht das alles ja so kompliziert. Und sie sagt jetzt auch, an meiner Liebe möchte ich nicht zweifeln. Ich war ja quasi noch ein Kind. Also, und es ist ja das Recht eines Kindes, sich zu verlieben. Es ist eben nur die Frage, als 50-jähriger Mann, der in Serie Kinder verführt, ja nicht nur Mädchen, auch Jungen, und was verführen ist auch das falsche Wort, sondern eben, heute können wir sagen, missbraucht, dass wenn ich als Kind mit meiner ersten Liebe auf jemanden stoße, der krank ist und sein krankes Verhalten vor der Welt öffentlich groß entschuldigt, dass ich da verloren bin, ja, und mich als Kind gar nicht dagegen stemmen kann.
Auf dem Gipfel der MeToo-Debatte forderte die Schauspielerin Catherine Deneuve vor 3 Jahren in einem offenen Brief für Männer das Recht, lästig zu sein. Haben Sie den Eindruck, Frau Pantel, dass Banalisierung von Gewalt von übergriffigen Männern in Frankreich bislang eher zur Nebensache wurde?
Naja, also MeToo ist ja deshalb ein weltweites Phänomen, weil das weltweit zur Nebensache erklärt worden war, wenn Männer Frauen belästigen. Und dass jetzt dieser Zwischenruf von Deneuve, ich glaube, dass der in Frankreich gar nicht so wichtig war. Also wenn man sich jetzt die Debatte anguckt, dann ist so viel passiert in den letzten 2 Jahren. Das hat Deneuve gar nicht stoppen können. Ich glaube manchmal, dass es vielleicht fast eher in Deutschland so ein freudiges Aufmerken von all denjenigen, die ohnehin schon genervt waren von MeToo, wenn dann in Frankreich, wo das Klischee ist, die freigeistigen, sexuell befreiten Franzosen, wenn denen das auch schon auf die Nerven geht, dann haben die ja vermutlich recht. Also, dass es eher deshalb an Gewicht gewonnen hat, dieser Brief von Deneuve.
Es gibt noch einen weiteren Fall der Schauspielerin Adèle Haenel, die Opfer sexueller Gewalt wurde und im November damit dann an die Öffentlichkeit ging. Sie war 12, als sie das erste Mal von dem damals 36-jährigen Regisseur Christophe Rougier missbraucht wurde, also Springora und Haenel, 2 Fälle von vielen, die jetzt die Debatte um die Lust mächtiger Männer und MeToo in Frankreich anheizen. Also früher war Literatur wichtiger, heute ist die Moral wichtiger, schreibt der Kulturjournalist Bernard Pivot auf Twitter. Hat es da nun wirklich einen Sinneswandel in der französischen Gesellschaft gegeben?
Also zum einen ja, es hat einen Sinneswandel gegeben. Springora sagt auch selbst, wenn ich dieses Buch vor ein paar Jahren geschrieben hätte, dann wäre das sicherlich nicht so rezipiert worden wie heute. Und sie hat angefangen zu schreiben, bevor MeToo losging. Aber ihr ist bewusst, dass sie jetzt sozusagen ja mit einer ganz anderen Wucht unterwegs sein kann, eben weil es von den Stimmen so vieler Frauen parallel mitgetragen wird. Aber gleichzeitig ist dieser Sinneswandel, denke ich, nicht so, wie ihn jetzt Pivot beschreibt. Das ist ja schon relativ frech, das so zu definieren und zu sagen, früher war die Literatur wichtig. Also wenn man sich die Literatursendungen anschaut, die er moderiert hat und wo er Mads Neff 5-mal eingeladen hat, vielleicht wird das jetzt auch missgünstig von unseren Zeitgenossen geschnitten, aber das, was man da hört, da geht es nicht um Literatur, sondern da geht es darum, was er denn für eine körperliche Kondition haben muss, um morgens, mittags und abends mit Minderjährigen Sex haben zu können. Also deshalb würde ich auch sagen, damals wurde sich halt, da ging es absolut auch um Moral, nämlich in dem Sinne, als dass man sich als Antimoralfigur profilieren kann, wenn man das macht, was alle anderen zu Recht widerlich finden.
Nadia Pantel, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Paris, ich danke Ihnen. Um sich hineinzufühlen, was und wie Vanessa Springora geschrieben hat über ihre Beziehung zu Gabriel Mads Neff, haben wir Auszüge aus ihrem Buch mit dem Originaltitel Le Consentement gelesen. Bislang ist es nur auf Französisch im Verlag Gasset erschienen.
Eines meiner Lieblingsbücher war ein Band mit Märchen der Brüder Grimm. Ich habe ihn so oft gelesen, bis er schließlich ganz abgenutzt war. Es begann sich aufzulösen. Und aus dem Einband fielen die einzelnen Seiten, eine nach der anderen, heraus. Dieser Verlust machte mich untröstlich. Wenn auch diese wunderbaren Geschichten mir von ewigen Legenden erzählten, die Bücher selbst, sie waren nichts als sterbliche Objekte. Noch bevor ich lesen und schreiben konnte, habe ich sie hergestellt. Mit allem, was mir in die Finger kam, mit Zeitungen, Magazinen, aus Karton, mit Klebstoff, mit Fäden. So solide und beständig wie möglich. Zuerst also das Objekt, das Interesse für den Inhalt, kam später. Heute betrachte ich sie mit Misstrauen. Eine Wand aus Glas hat sich zwischen sie und mich geschoben. Ich weiß, dass sie wie ein Gift wirken können.
H2, der Tag, Le Consentement auf Deutsch, die Einwilligung, das Einverständnis. Unsere Kollegin Birgit Spielmann hat die Passagen übersetzt. Ein Buch, das nicht nur den Bruch eines Tabus aufzeigt, sondern auch den Preis des Tabubruchs. Die Folgen dieser Liaison waren fatal für sie. Schulabbruch, Magersucht, Psychosen. Gabriel Matzneff schrieb alles nieder in seinen Romanen, Tagebüchern, Essays, seine Themen Liebesgeschichten mit einer Minderjährigen oder homoerotische Abenteuer mit einem Kind. Kleine Knaben seien wunderbar. Und das stille Einverständnis des Milieus begründen heute viele damit, dass es eben andere Zeiten waren. Ulrich Sonnenschein, HR2, Literaturkritiker, ist jetzt bei mir im Studio. Sind die literarischen Texte von Matzneff gleichwohl auch Geständnisse und müsste man ihn dann nicht dafür auch verurteilen?
Also ich bin weit davon entfernt, Gabriel Matzneff verteidigen zu wollen, aber ich möchte schon die Literatur ein wenig verteidigen vor der Vereinnahmung. Denn tatsächlich sind literarische Texte immer, wenn man so will, Geständnisse. Sie dürfen es aber nicht sein. Sie sind literarische Konstrukte, Weltentwürfe, Gedanken, Gedankenspiele, Fantasien, Phantasmen, all das. Aber sie sind nie im juristischen Sinne Geständnisse. Und wenn man Matzneff verurteilen will, dann muss man ihn verurteilen für das, was er getan hat und nicht für das, was er geschrieben hat. Die Zeit, und das muss man einfach sagen, ist Gott sei Dank vorbei oder in vielen Fällen vorbei, wo Texte wegen ihrer Veröffentlichung gerichtsbar oder gerichtsnotorisch wurden. Und man verurteilt Autoren nicht mehr für etwas, was sie veröffentlichen, sondern nur für etwas, was sie tun. Und das ist wichtig zu differenzieren.
Leuchtet ein. Es gibt zahlreiche Werke unterschiedlicher Autoren, ob sie nun Philip Roth oder Wladimir Nabokov heißen. In Lolita, seinem Werk, entführt ein älterer Mann eine 12-Jährige, zieht mit ihr von Hotel zu Hotel und vergeht sich dann an dem Mädchen. In der Realität begeht dieser Mann natürlich auch eine Straftat und müsste dafür dann auch belangt werden. Also kann die Literatur als Beweismittel für solche Straftaten dienen? Sie haben eigentlich schon gesagt, nee, kann nicht.
Ja, wenn man sich den Roman Lolita mal anguckt, ganz genau, dann sieht man, mit welcher Vorsicht Nabokov vorgeht. Denn der Roman ist eingebettet in ein fiktives Vorwort. Dieser Text ist gefunden worden in einem Gefängnis, wo ein nochmal fiktionaler Humbert seine Erlebnisse mit einem jungen Mädchen namens Lolita aufschreibt. Also, er ist dreifach gebrochen. Er ist nicht aus der Realität übersetzt. Und jetzt zu sagen, Nabokov wäre Päderast gewesen oder pädophil und hätte seine Liebe zu einem jungen Mädchen aufgeschrieben, greift da dreimal zu kurz. Also, diese Verfahrensweise, aus der literarischen Wirklichkeit hinauszugehen und zu sagen, wir haben hier in der Realität eine Straftat und die müssen wir verfolgen, funktioniert schon nicht, wenn man den Text genau liest. Dann kann man natürlich sagen, das ist ja kein Einzelfall. Also Nabokov hat vor Lolita einen Text geschrieben, der heißt Der Zauberer. Da geht es um einen Verzauberer, Verführer. Damals misslingt die Liaison noch. Bei Lolita klappt es ja immerhin über 2 Jahre, dass sie eine Art Paar sind und durch die Lande ziehen. Da scheitert das. Oder es gibt Nebenfiguren in einem Text, der Die Gabe heißt zum Beispiel. Da wird von der Faszination an jungen Mädchen, jungen Menschen gesprochen. Also er hat dieses Motiv im Kopf. Und er hat vielleicht auch einen pädophilen Wunsch. Aber was er in Wirklichkeit gemacht hat, er hat nichts mit dem zu tun, was er in Lolita niederschreibt.
Also das heißt, diese Texte, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, diese Werke, die sind, sind das alles reine Fiktion oder steckt da vielleicht mehr dahinter?
Es kann mehr dahinter stecken, aber das kann die Literatur nicht leisten, das zu beurteilen. Ich finde das ganz spannend, wenn man guckt, wie nah das früher war, also auch noch in den 50er Jahren, als Lolita erschien, oder Allen Ginsbergs Gedicht Howl, was ja sofort vor Gericht gezogen wurde, aufgrund von Drogen, Gewalt und Pornografieverherrlichungen. Da wurde versucht, literarische Erscheinung zu verhindern, also Veröffentlichung. Es gibt einen Fall eines Reinhard Döhl, heute völlig vergessen. 1960 wurde er verurteilt für die Veröffentlichung eines Buches, das heißt Missa Profane. In diesem Buch wurde die katholische Praxis mit der Wirklichkeit abgeglichen und wurde sozusagen schwer angegriffen. Dieses Buch wurde wegen Vergehen gegen die Kirche vom Markt genommen und er wurde verurteilt. Und der Satz, den der Richter sprach, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die Strafbarkeit der Veröffentlichung kann nicht dadurch entschuldigt werden, dass es sich um ein Kunstwerk handelt. Und heute sind wir mit der Freiheit der Kunst Gott sei Dank 2 Schritte weiter.
Verstehe. Der Text von Vanessa Springora, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, ist ja doch ein Erfahrungsbericht, eine Schilderung des Erlebten. Wir haben es gerade eben hier in der Sendung gehört. Also in dem Sinne dann wahrscheinlich keine Literatur.
Das kann ich nicht beurteilen, weil ich den Text nicht kenne. Ich glaube aber doch, dass er Literatur ist. Ich glaube, dass es ein Text ist und deswegen, sie erhebt ja keine Anklage gegen Mads Neff, sondern sie verwandelt das. Sie verwandelt die Erfahrung in Literatur, in Sprache. Und den Teil, den wir gerade gehört haben, der ja ganz anders beginnt, als man denkt, also nicht mit einer Anklage dieses bösen Mannes, sondern mit Erfahrung, mit wie kommt Welt zu mir, wie kommt Literatur zu mir. Und ich glaube, dass das Verfahren, Erfahrung in Literatur zu verwandeln, ungeheuer therapeutisch sein kann. Und deswegen würde ich erstmal davon ausgehen, ja, es ist doch Literatur.
Und immer wieder stellt sich die Frage nach den Grenzen, was kann und darf Literatur und vor allem, was hat sie für einen Wert, wenn sie sich mit gesellschaftlich Verpöntem oder gar Verbotenem befasst?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ist unglaublich leicht zu beantworten. Denn Literatur schafft immer das, was ich selbst nicht kann. Warum lese ich Krimis, wo ein Serienmörder einen Menschen nach dem anderen umbringt? Warum versetze ich mich in dessen Perspektive? Weil ich es selbst nicht kann oder nicht will. Literatur eröffnet Welten, die uns fremd sind, eröffnet Sichtweisen, die wir nicht haben, stellt Fragen, die wir gar nicht beantworten können und wollen und gibt Antworten auf Fragen, die wir gar nicht hatten. Also da entsteht eine parallele Welt und Kunst ist immer ein Hilfsmittel, um mit etwas klarzukommen, was wir als Wirklichkeit empfinden. Also die therapeutische Funktion des Schreibens ist mit Sicherheit genauso gegeben, wenn man sich als Leser wiederfindet. Therapeutische Funktion des Lesens. Und die Welterfahrung, die Literatur ermöglicht, die ist natürlich viel harmloser als die, die man macht, wenn man beispielsweise selbst in den Krieg zieht oder anfängt, irgendwelche Menschen umzubringen.
Und deshalb lesen wir lieber. Ulrich Sonnenschein, herzlichen Dank. Le Consentement, die Einwilligung, so der Titel des Buches von Vanessa Springora. Hier kommt ein weiterer Auszug.
G. lauert mir auf der Straße auf, in meinem Viertel. Versucht, dass es zu einer unvorhergesehenen Begegnung kommt, die auch nicht auf sich warten lässt. Eines Tages schlägt er mir schriftlich ein Rendezvous vor. Ich bin pünktlich, aufgeregt, mit dem Gefühl, eine Grenze zu überschreiten. Ich hatte mir vorgestellt, wir würden einen Kaffee trinken gehen, irgendwo in dem Viertel, um zu reden, um uns kennenzulernen. Gerade angekommen eröffnet er mir, dass er eher daran dachte, etwas bei ihm zu essen. Er hat köstlichen, unglaublich teuren Kuchen gekauft.
Szenenwechsel. Wir tauchen ein in ein prekäres Milieu, am Rande der Gesellschaft. Auch dort geht es um Pädophilie und sexuellen Missbrauch. Lüchte. Der kleine Ort in Nordrhein-Westfalen wurde zum Synonym des Entsetzens. Des Entsetzens darüber, dass zwei Männer auf einem Campingplatz hinter Holzverschlägen und in einem Wohnwagen über Jahre hinweg Dutzende Kinder hundertfach vergewaltigten, demütigten, missbrauchten. Das Urteil fiel im vergangenen September. Jens Olaf Burdorf über den Fall und die Folgen.
Kinder und Jugendliche müssen vor ihnen geschützt werden, so begründete die Vorsitzende Richterin Anke Gruder die Sicherungsverwahrung für beide Angeklagte. Sowohl Andreas V. als auch Mario S. hätten bis heute nicht erkannt, welches Leid sie den Opfern angetan hätten. Eine wahre Reue und Einsicht sei während des gesamten Prozesses nicht erkennbar gewesen. Die beiden Angeklagten, die die Urteilsbegründung regungslos verfolgten, waren auf die Sicherungsverwahrung vorbereitet. Johannes Salm, der Verteidiger von Andreas V.
Damit hatten wir natürlich gerechnet. Ich meine, man muss doch ehrlich sein, wenn nicht in diesem Fall, wann dann?
Die Höchststrafe von 15 Jahren wurde aber trotzdem nicht verhängt. Sie könne es nur geben, wenn es gar keine entlastenden Argumente gäbe. Beide Männer seien aber nicht vorbestraft gewesen und hätten vollumfängliche Geständnisse abgelegt. Verteidiger Johannes Salmen.
Wenn dieser bereit ist, das Urteil anzunehmen, werde ich ihn nicht überreden, in die Revision zu gehen.
Die Geständnisse der Angeklagten hatten den Betroffenen erspart, die schrecklichen Gewalttaten noch einmal im Detail schildern zu müssen. Dem Urteil konnte auch Anwalt Steffen Hörning zustimmen. Er vertritt zwei Familien, deren Kinder missbraucht worden waren.
Ich halte den Urteilsspruch, den wir gerade entgegengenommen haben, inklusive der hervorragenden mündlichen Urteilsbegründung, für sehr souverän, so souverän, wie die Kammer vom ersten Moment an in diesem Verfahren dieses Verfahren geführt und geleitet hat, die Vorsitzende vorneweg.
In ihrer Begründung ging die Richterin ausführlich auf die Taten und die Folgen für die Geschädigten ein. Viele Kinder hätten heute noch Albträume, verletzten sich selbst, hätten Angst, dass die Angeklagten aus dem Gefängnis fliehen und ihnen und ihren Eltern etwas antun. Es falle schwer, das Geschehen auf dem Campingplatz in Worte zu fassen. Sie seien monströs und widerwärtig. Die ausführliche Begutachtung des perfiden Systems von Belohnung und Drohungen durch die Angeklagten auf dem Campingplatz in Lüchte, das Betrachten der Vergewaltigungen in Videos und auf Fotos, hätten Bilder hinterlassen, die auch die Profis der Justiz nicht vergessen könnten. All das habe Richter, Schöffen und Anwälte an ihre Grenzen geführt. Und obwohl Kindesmissbrauch vor deutschen Gerichten heutzutage nichts Besonderes mehr sei, mache auch die Länge des Tatzeitraums von 20 Jahren den Fall so ungewöhnlich. Und die hohe Zahl der Opfer. 32 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren wurden missbraucht.
Der Fall Lüchte, einer der größten Fälle von Kindesmissbrauch der jüngeren Vergangenheit. Ein Skandal, der mit dem Ende des Strafverfahrens nur teilweise aufgeklärt ist. Jugendämter und Polizei waren schon früh alarmiert. Es gab Erkenntnisse, Vermutungen, Hinweise. Und dennoch konnten die beiden Täter mehrere Kindheiten lang ungestört schalten, walten, manipulieren, einschüchtern, vergewaltigen. Professor Dr. Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, guten Abend.
Guten Abend.
Wie konnte das passieren?
Ja, das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage und gleichzeitig sehr schwierig zu beantworten. Es wird sehr wahrscheinlich sehr viele Gründe gegeben haben, die hier zusammenspielen, die dazu beigetragen haben, dass dieses System so lange aufrechterhalten werden konnte. Es liegt auch sehr nahe, dass da an der einen oder anderen Stelle von behördlicher Seite Fehler gemacht wurden, die dazu beigetragen haben, dass dieses System so lange aufrechterhalten werden konnte. Es liegt aber zum Teil eben auch in diesen Delikten selbst. Das sind Täter, die sehr bewusst und sehr konkret Kinder ansprechen, mit denen sie auch, von denen sie auch wissen oder glauben, die haben es oft auch sehr intuitiv ein gutes Gefühl dafür, welche Kinder sie ansprechen können, mit denen sie eben solche Delikte über einen längeren Zeitraum begehen können, ohne dass die Delikte an die Öffentlichkeit geraten. Also dieses System, das hier angesprochen wird, das hat eben auch etwas mit Täter und Opfer und mit der Beziehung zwischen Täter und Opfer zu tun und sicherlich nicht nur mit den Strafverfolgungsbehörden oder anderen Behörden, die an dieser Stelle nicht ideal funktioniert haben.
Das ist die eine Perspektive, aber versuchen wir nochmal den Blick zu wenden. Ist Pädophilie, wenn sie zur Straftat wird, immer noch ein Delikt, das gesellschaftlich vielleicht sogar eher totgeschwiegen wird, weil es einem peinlich ist, dahin zu gucken?
Also ich würde nicht sagen, dass es bei dieser Thematik ein Totschweigen gibt, mittlerweile zumindest nicht mehr gibt. Ich glaube, dass wir beobachten konnten in den letzten Jahren, dass Pädophilie, Pädosexualität, sexueller Kindesmissbrauch sogar ein sehr großes Maß an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in den Medien bekommt. Und dieses Maß an Aufmerksamkeit ist auch wichtig, um Veränderungen anzustoßen. Ich bin überzeugt davon, dass die schon angesprochenen Themen MeToo oder auch das, was bislang noch nicht angesprochen wurde, aber die ganze Missbrauchsaufarbeitung in Institutionen, dass das nicht möglich gewesen wäre, wenn die Öffentlichkeit nicht so intensiv über diese Themen diskutiert. Das Problem, das daraus entstehen kann, ist, dass die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, also wie diese Aufmerksamkeit dann genutzt wird, dass die manchmal, und das sage ich jetzt ganz bewusst, so eben nur bis zur Entrüstung, bis zur Empörung und bis zur Wut darüber reicht, dass sowas möglich ist, aber ein genauer Blick darauf, wie so etwas funktionieren kann, dann durch nicht mehr möglich wird.
Aber den Anstoß für die Ermittlungen in Lüchte, wenn wir darauf nochmal kurz zurückkommen, hat ein kleines Mädchen, 9 Jahre alt, aus Bad Pyrmont gegeben, das eben seine Scham überwinden konnte, seine Angst vor den Tätern und mit seiner Mutter dann zur Polizei ging. Was wissen Sie als Kriminologe über die Opfer, die dieses Martyrium durchgestanden haben?
Ja, es ist natürlich so, dass hier bei dieser Deliktform Opfer angesprochen sind, Kinder angesprochen sind, zum Teil sehr junge Kinder zu Opfern werden, bei denen die Fähigkeit zur Aussage, das heißt, das Feststellen darüber, dass das eine Straftat ist, zum Teil schon eingeschränkt sein kann. Und das wurde ja auch in Ihrem Beitrag zu Beginn auch deutlich. Also Kinder, sehr junge Jugendliche sind manchmal noch gar nicht in der Lage, das ganze Ausmaß dieses Verhaltens zu begreifen, in Worte zu fassen. Und natürlich sehen wir dann auch heute noch immer wieder die Situation, dass ihnen nicht geglaubt wird, dass vielleicht auch Hinweise nur sehr indirekt formuliert werden und dass dann eben nicht ausreichend ausgebildete Fachkräfte da sind, die dann diese Hinweise in angemessener Art und Weise weiterverarbeiten können. Das sehen wir natürlich alles, das ist schwierig, das liegt auch in diesen Delikten einfach begründet. Wenn Kinder Opfer sind, dann ist das Problem für die Strafverfolgungsbehörden immer größer, als wenn erwachsene Menschen, die eben sehr selbstbewusst und sehr genau Auskunft geben können darüber, was Grenzen sind und was nicht und wo diese Grenzen verletzt wurden.
Mittlerweile gibt es ja einen weiteren Fall von schwerem Kindesmissbrauch in Nordrhein-Westfalen, in Bergisch Gladbach, ein Fall, der noch größer sein soll als der von Lüchte. 1800 Mitglieder einer Chatgruppe, die entsprechendes Material untereinander ausgetauscht hat, steht jetzt im Fokus der Ermittlungen. Wir haben vorhin in den Nachrichten gehört, dass es Tatverdächtige geben soll, auch in Hessen und in weiteren, glaube ich, 13 Bundesländern insgesamt. Das stellt die Frage, ist Kinderpornografie jetzt im Zeitalter des Internets möglicherweise zu einem Massenphänomen geworden?
Es ist zumindest so, dass dieses diese Deliktform deutlich zunimmt und es ist auch zu befürchten, dass solche Nachrichten von heute auch in den nächsten Monaten und Jahren häufiger kommen werden. Also diese Formen der Vernetzung, die gab es im Übrigen natürlich auch schon lange vor im Internetzeitalter, dass sich pädosexuelle, pädophile Personen vernetzt haben, in Gruppen abgesprochen haben, aber natürlich bei weitem nicht auf dem Niveau, wie wir das heute sehen. Und das ist zu befürchten, dass das zunehmen wird, das Austauschen von Materialien, von Missbrauchsabbildungen oder auch das Austauschen von Erfahrungen auf diese Art und Weise. Das müssen wir annehmen, ja, dass das leider ein zunehmendes Phänomen ist. Ja.
Mittlerweile, Sie sind schon darauf zu sprechen gekommen, beschäftigt sich auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss mit diesem Lüchte-Skandal. Und weil die Ausmaße dieses Falles völlig unterschätzt wurden, gibt es jetzt auch eine Reform der Kinderpornografie-Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen. Das ist alles prima, aber reicht das oder wie müsste Prävention organisiert werden?
Also zunächst mal ist ein wichtiger Punkt, dass wir das Wissen, das wir heute über Missbrauch haben, über Kindesmissbrauch, Pädophilie, Pädosexualität und so weiter haben, das ist ja in den letzten 10, 20 Jahren noch einmal deutlich angestiegen. Das muss an die Stellen auch weitergegeben werden, die mit Kindern, mit vulnerablen Personen zu tun haben. Also wir brauchen natürlich Fortbildung, Weiterbildung in diesem Bereich. Wir brauchen ganz sicher im Bereich der Kinderpornografie Delikte, eine Ausweitung der Möglichkeiten der Strafverfolgungsbehörden. Da geht es sicher auch ganz klar um Ressourcenverteilung. Eins ist aber, glaube ich, auch ganz wichtig. Wenn wir uns angucken, wie Täter zu Opfern kommen und wie auch bedürftige Kinder ganz gezielt angesprochen werden, Kinder, die sonst, das muss man so klar sagen, sonst niemanden haben, an den sie sich wenden können. Die werden ganz gezielt auch von Tätern herausgegriffen. So funktioniert zum Teil dieses System. Das heißt, die ganz normale und einfache Versorgung, psychosoziale Versorgung von Kindern, das muss auch ins Zentrum gestellt werden, ins Zentrum gerückt werden, also unabhängig von Kindesmissbrauch. Das ist dann ein weiterer sekundärer Effekt, dass wir damit auch Kindesmissbrauch präventiv bearbeiten können. Die Versorgung von Kindern, das ist der beste Schutz.
Professor Dr. Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, haben Sie Dank. Wir hören noch mal, was Vanessa Springora in ihrem neuen Buch über ihren pädophilen Liebhaber geschrieben hat.
Er versteht nicht. Ich liebe ihn noch. Jedes meiner verwendeten Worte verrät meine Gefühle. Wie kann ich einen Schlussstrich unter unsere Geschichte ziehen? Die schönste, die reinste. Er bedrängt mich mit Telefonanrufen, mit Briefen, lauert mir von Neuem auf der Straße auf. Meine Entscheidung, mit ihm zu brechen, empört ihn. Ich liebe nur mich. Kein anderes Mädchen existiert. Und was die Philippinen angeht, er schwört, dort von einer mustergültigen Keuschheit gewesen zu sein. Aber darum geht es nicht mehr. Er und seine Seitensprünge gehen mich nichts mehr an. Es geht um meine Erlösung, nicht die seine. Als ich meiner Mutter erzähle, dass ich ihn verlassen habe, bleibt ihr erst einmal die Stimme weg. Dann sagt sie mir und wirkt traurig dabei: Der Arme, bist du sicher? Er betet dich an.
H2, der Tag. Sie war 13:50. Liebe zwischen Einwilligung und Gewalt. Der Begriff Pädophilie ist irreführend. Er leitet sich aus dem Griechischen ab und bedeutet so viel wie die Freundschaft zum Knaben. Es geht aber nicht um die Freundschaft mit Kindern, sondern um eine sexuelle Neigung, eine Orientierung, Präferenz. Pädophile kommen mit dieser Neigung auf die Welt. Heilbar ist sie nicht, wohl aber therapierbar, wozu wir später noch kommen. Und sie ist nicht mit sexuellem Kindesmissbrauch gleichzusetzen. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine sexuelle Neigung hat oder ob er sie auslebt. Sven und Paul sind pädophil und reden drüber. Eine unglaubliche Bürde für ihr eigenes Leben.
Ich kann mich dann noch sehr gut an eine Situation erinnern, da war ich gerade 16 geworden. Da war halt in den Medien groß irgendwie so ein Fall, wo halt ein Mädchen, ich glaube, die war 10 oder 11, von ihrem Onkel sexuell missbraucht und getötet worden war. Und da war halt auch das Wort Pädophilie immer wieder gefallen. Und das war halt wirklich dann der Zeitpunkt, wo ich wirklich klar für mich erkannt habe, ich bin das auch und ich bin auch so ein Schwein quasi. Und halt auch wirklich dann quasi alles dran setzen wollte, dass das nie so weit kommt.
Die Erkenntnis, dass er sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt, traf Sven wie ein Schock, der sein weiteres Leben verändert hat. Seither versucht er, mit seiner Veranlagung bewusst umzugehen. Ähnlich ging es Paul, nur dass für ihn die Erkenntnis etwas später kam.
Ja, das war so ungefähr im Alter von 24 Jahren. Ja. Das war ein Sommertag, ich hatte meine erste eigene Wohnung und habe aus dem Fenster gesehen und da liefen halt leicht bekleidete Mädchen vorbei, wie es im Sommer eben so ist. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich da sehr stark drauf reagiert habe, ja. Also mit einer sexuellen Reaktion, ja.
Sven und Paul sind pädophil. Das heißt, dass ihr primäres sexuelles Interesse auf Kinder ausgerichtet ist, die noch nicht in der Pubertät sind. In der Regel sind die Kinder nicht älter als 11 Jahre. Wenn sich die sexuellen Interessen auf Kinder und Jugendliche beziehen, bei denen die Pubertät schon angefangen hat, spricht man von Hebephilie. So wie andere Erwachsene auf gleichaltrige Männer oder Frauen reagieren, reagieren Pädophile oder Hebephile auf Kinder bzw. Heranwachsende. Sie haben sich das nicht ausgesucht, es ist veranlagt. Experten gehen davon aus, dass das bei etwa 1% der Männer der Fall ist. Bei Frauen kommt Pädophilie äußerst selten vor. Das heißt, dass wir in Deutschland von etwa 250.000 pädophilen Männern sprechen. Es heißt aber nicht, dass diese Männer zwangsläufig Kinder missbrauchen oder Missbrauchsabbildungen, sogenannte Kinderpornografie, konsumieren. Vielen reicht es, ihre sexuelle Orientierung in der Fantasie auszuleben. Für sie sind Übergriffe auf Kinder tabu. Also, bei weitem nicht jeder Pädophile missbraucht Kinder. Und umgekehrt sind viele, die Kinder missbrauchen, nicht pädophil, sondern begehen diese Taten aus ganz anderen Gründen. Das erklärt die Psychologin Stefanie Thiel von der Universität Gießen.
Häufig hat es damit zu tun, dass es sich um Ersatztaten handelt, dass jemand beispielsweise mit erwachsener Sexualität nicht klarkommt, dass jemand sich schwer damit tut, Frauen gegenüberzutreten, die Wünsche äußern, die Nein sagen können. Da geht es um andere Dinge. Und wirkliche Pädophilie, da geht es tatsächlich auch um richtig Liebe zu Kindern, das sich verlieben in Kinder. Und da passiert dieser Prozess des Verliebens genauso, wie wenn Menschen, die auf erwachsene Menschen stehen, sich eben in erwachsene Menschen verlieben.
Diese fatale Liebe in sich zu tragen, das Hingezogensein zu Kindern statt zu Erwachsenen, ist eine schwere Bürde. Viele Betroffene wie Sven und Paul können ihre Empfindungen erstmal nicht einordnen oder damit umgehen, fühlen sich fremd im eigenen Körper, falsch in der Welt.
Ja, ich habe versucht, mich mit einer Plastiktüte zu ersticken, weil ich auch wirklich dachte, ich passe irgendwie nicht in diese Welt oder sowas und hatte auch immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt, so im nächsten Leben wird es vielleicht besser dann. So nach dem Motto, ja, das hat jetzt nicht geklappt, Game over, versuche ich es nochmal, so ungefähr.
Es ging dann so weit, dass ich irgendwann gedacht habe, irgendwie, ich dicke überhaupt gar nicht sauber. Bin völlig verquer drauf, also von richtig böse drauf zu sein bis irgendwie verrückt zu sein oder was auch immer, weil es gab eigentlich niemanden, der hätte mir irgendwas Klares dazu sagen können, ja, zu der Situation.
In den vergangenen Jahren hat sich die Situation etwas verbessert. Pädophile können leichter Informationen und Zugang zu Therapeuten finden, die ihnen helfen, mit ihrer Veranlagung verantwortungsvoll umzugehen.
Ein Beitrag von Juliane Ott. Weg geht das nie. Die Neigung bleibt ein Leben lang. Pädophilie ist dennoch keine Krankheit, wohl aber eine Störung der sexuellen Präferenz. Aber ist sie wirklich therapierbar? Effektive Hilfe gibt es für diese Männer, soll es geben. Frauen betrifft es übrigens, haben wir gehört, extrem selten. Erst seit wenigen Jahren. Das Präventionsnetzwerk mit dem Namen Dunkelfeld, kein Täter werden, bietet in verschiedenen Regionen in Deutschland anonym und unter Schweigepflicht Therapieplätze. Das Ziel, sexuelle Übergriffe auf Kinder und Jugendliche zu verhindern. Professor Tilman Krüger, Facharzt für Psychotherapie und Psychiatrie, Sexualmediziner und Leiter des Präventionsprojektes an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Guten Abend.
Guten Abend.
Welche Voraussetzungen gibt es für Männer mit pädophilen Neigungen, die sich an Sie wenden und eine Therapie machen wollen?
Ja, die Grundvoraussetzung ist, dass diese Männer selbst motiviert sind, Therapie machen zu wollen. Und dass zum Zeitpunkt des Therapiebeginns auch kein polizeiliches Verfahren gegen sie läuft. Also dass sie ganz selbstmotiviert bei uns erscheinen und nicht aufgrund einer Auflage oder weil es vielleicht der Rechtsanwalt empfohlen hat.
Die Betroffenen werden trainiert, risikoreiche Situationen, heißt es, in denen sie etwa Kindern allein begegnen, früh zu erkennen. Wie trainieren Sie das?
Die Teilnehmer lernen ja recht viel hier bei uns. Sie lernen sich selbst kennen, ihre Persönlichkeit, ihre eigene Sexualität und eben auch ihre sexuelle Präferenz und dann insbesondere diese Risikosituation. Dafür braucht es überhaupt erstmal sozusagen geschärfte Antennen, die das wahrnehmen, was für die jeweilige Person eben riskant sein kann, nämlich der Kontakt zu Kindern. Für manche mag das unproblematisch gehen und dort gibt es vielleicht andere Risikosituationen und andere sind gefährdeter. Und das gilt es individuell zu erkennen, zu analysieren, anhand auch der eigenen Geschichte, anhand von Ereignissen, die vielleicht im Vorfeld passiert sind und darauf eben entsprechend zu reagieren und Strategien zu entwickeln, was man dagegen tun kann.
Entsteht das im Gespräch oder gibt es da auch eine visuelle Unterstützung?
Also es sind ja überwiegend Gruppentherapien, gelegentlich auch Einzeltherapien. Und in der Gruppe werden so die einzelnen Situationen dann eben angeguckt und besprochen und überlegt, wie kann ich darauf reagieren, was kann ich tun, was ist für mich denn möglicherweise auch eine Risikosituation, was sollte ich lieber meiden, beziehungsweise wo brauche ich vielleicht auch ein Stück weit Kontrolle, damit nichts passiert. Das kann also sehr individuell sein, aber eben überwiegend im Rahmen von Psychotherapie, also im Gespräch.
Sie werden auch ermutigt, diese Männer, sich auch vor der Familie und auch vor Freunden zu öffnen und ihre sexuelle Neigung zu gestehen. Warum ist das so wichtig?
Also das ist jetzt nicht unbedingt das primäre Ziel der Psychotherapie, aber es kann ein wichtiger Baustein sein im Einzelfall. Das Umfeld zu involvieren kann insofern nützlich sein, als dass es auch einen Schutz bieten kann. Oftmals sind ja unsere Teilnehmer durchaus sozial auch isoliert. In der Gesellschaft gibt es natürlich ein hohes Maß an Stigmatisierung gegenüber auch Menschen mit pädophiler Neigung. Für manche kann das sogar entlastend sein, sich vertrauten Personen im Umfeld mitgeteilt zu haben und gleichzeitig kann es eben auch ein Schutz sein, weil vielleicht auch ein paar nahestehende Personen mit aufpassen und wissen, worum es geht. Ähnlich vielleicht oder vergleichbar auch mit der Alkoholabhängigkeit, wo Offenheit auch dazu führen kann, dass ein gewisser Schutz entsteht. Auch da ist es ähnlich schwer, das einzugestehen. Auch da gilt es ja so ein Stück weit als Schande, alkoholabhängig zu sein. Aber es kann ähnliche Funktionen bewirken.
Aber das Geständnis kann natürlich auch voll nach hinten losgehen, ne? Denn wenn die Wahrheit erstmal in der Welt ist, ist vermutlich die Ausgrenzung nicht weit.
Das ist so. Da gibt es natürlich immer noch Reflexe und die sind ja ein Stück weit auch zu verstehen bei dem, was einfach auch passiert und passiert ist an sexuellem Kindesmissbrauch. Und da müssen wir einfach ganz klar unterscheiden. Erstens mal zwischen der sexuellen Präferenz Pädophilie, die per se ja erstmal keine Straftat ist und auch keine Störung, wie Sie sagen. Und zweitens dann eben unterscheiden zum sexuellen Kindesmissbrauch. Natürlich ist Pädophilie einer der wichtigsten Risikofaktoren leider für sexuellen Kindesmissbrauch, aber das darf man erstmal nicht in einen Topf werfen. Und diese Menschen profitieren insbesondere dadurch, indem wir offen darüber sprechen und sie statt Ausgrenzung eben zu inkludieren und zu gucken, Mensch, wie können wir alle sicherer leben und wie kann man gerade den Menschen, die motiviert sind, was zu tun, eben auch helfen, damit es nicht zu Übergriffen kommt.
Halten diese Therapie alle Männer durch, die sich an Sie wenden?
Überwiegend ja. Da sind wir eigentlich positiv überrascht, dass es nur so einen kleinen Prozentsatz an Abbrechern gibt, so zwischen 5-10% würde ich jetzt geschätzt sagen. Also wenn die erstmal angedockt haben sozusagen, die sind zu Beginn in der Tat oftmals recht scheu, skeptisch, zu Recht, wir wissen warum, dann klappt es eigentlich ganz gut und wir haben ja sogar Nachsorgegruppen, da kommen natürlich nicht alle Teilnehmer wieder, aber doch ein guter Teil, ein Großteil, worum es darum geht, selbst nach den 1-2 Jahren Therapie dann in größeren Abständen immer auch nochmal zu gucken, wie läuft's draußen sozusagen, gab es problematische Situationen, müssen wir was auffrischen, also auch das läuft und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden.
Sie haben auch Nachuntersuchungen angestellt und erforscht, wie wirksam dieses Hilfskonzept ist. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, die Nachuntersuchungen sind ja viel schwerer, als man denken würde, weil wir haben jetzt ja hier nicht mal eben eine randomisierte Studie mit einer Placebo-Gruppe, sondern wir gucken vorher, nachher, obwohl das aktuelle Projekt auch sehr umfassend nochmal evaluiert wird über 5 Jahre. Die ersten Befunde zeigen, dass Probanden durchaus ich sag mal, dysfunktionale Kognition, also Gedanken, die eher missbrauchsbegünstigend sind, reduziert haben. Also sie haben Problembewusstsein, eben auch falsche Überzeugungen, falsche Bewertungen von Situationen. Das wird weniger. Zum Teil verbessern sich auch empathische Fertigkeiten, also sich auch einzudenken und einzufühlen in das Kind gegenüber und eben auch besser zu verstehen, was geht in dem gerade vor. Also da sehen wir schon erste Hinweise für Therapieerfolge. Aber das ist ein dickes Brett, sage ich jetzt mal. Das muss in den nächsten Jahren weiter beforscht werden. Wie in allen primärpräventiven Angeboten ist das nicht einfach, ist das eine Herausforderung.
Und ein weiteres Ergebnis ist natürlich auch, dass einige der befragten Männer, die sich der Therapie unterzogen haben, auch danach noch Kinderpornografie nutzen. Das ist sicherlich ein Riesenproblem, nehme ich mal an, wenn es darum geht, eine Verhaltensabstinenz, so habe ich das verstanden, was Sie tun, zu erzielen, oder?
Ja, absolut. Also so ein Therapieprogramm kann ja keine Garantie sein, dass nichts passiert. Und gerade der leichte oder zumindest der Zugang über auch das Darknet zu Kindermissbrauchsabbildung ist weiterhin natürlich ein Problem. Auch da sehen wir Verbesserungen und nichtsdestotrotz gibt es einige, die weiterhin konsumieren und das muss eben weiterhin angegangen werden. Beides ist eine Straftat, beides ist schlimm, sowohl die Entstehung von Missbrauchsabbildung als auch tatsächliche Übergriffe. Da haben wir in der Tat durch die Medien nochmal besondere Herausforderungen, nicht nur im Bereich der Pädophilie, auch im Bereich der sogenannten Sexsucht ist das nochmal eine besondere Herausforderung für uns alle.
Professor Tilman Krüger, ich danke Ihnen. Pädophilie ist nicht heilbar, wohl aber therapierbar, zumindest für einige. Das ist die gute Nachricht an diesem Abend. In Frankreich hat die Debatte um mächtige Männer und ihre sexuellen Übergriffe an Minderjährigen Fahrt aufgenommen, dank Vanessa Springora und anderen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, denn Strafe muss sein. Das war der Tag mit Angela Fitsch. Ihnen einen guten Abend. Musik.